Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen und guten Abend. Mein Name ist Rainer Brandes. Droht im Nahen Osten ein großer regionaler Krieg. Diese Sorge wird immer größer, jetzt nachdem Israel Ziele im Jemen angegriffen hat, als Gegenschlag für einen Drohnenangriff der Houthi-Rebellen. In den USA ist Donald Trump zurück im Angriffsmodus, während Präsident Joe Biden ziemlich verärgert sein soll, dass immer mehr Parteifreunde seinen Rückzug fordern. In Deutschland gibt es in der Ampelkoalition unterschiedliche Auffassungen darüber, ob die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland sinnvoll ist oder nicht. In Köln läuft eine der größten Pride-Paraden Europas zum Christopher Street Day. Und in Peru bedrohen geplante Rodungen eines der letzten vollkommen abgeschottet lebenden indigenen Völker. Wie Forschende der Uni Tübingen in Gabun an Malaria forschen, das hören Sie in einer halben Stunde im Hintergrund. Dass die Houthi-Rebellen aus dem Jemen heraus Israel beschießen, das ist nicht neu. Das tun sie seit Ausbruch des Gazakrieges. Am Freitag aber haben sie mit einem Drohnenangriff auf Tel Aviv zum ersten Mal einen Israeli getötet. Und das hat für Israel eine neue Qualität. Deshalb hat Israel nun zurückgeschlagen mit einem Angriff auf die jemenitische Hafenstadt Hodeida. Und seitdem ist die Sorge groß, dass hier ein neuer, größerer Krieg entstehen könnte. Zumal die Houthis heute weitere Geschosse auf Israel gefeuert haben. Und sie drohen, man sehe sich an keine Regeln der Kriegsführung gebunden. Aus Kairo berichtet Moritz Behrendt.
Handyvideos zeigen, wie die Flammen hochschlagen im Hafen von Hodeida. Berichten von Einwohnern zufolge waren die Feuer in der gesamten Stadt zu sehen. Getroffen wurden Ölanlagen und ein Kraftwerk im für die Miliz strategisch wichtigen Hafen. Nach Angaben des von der Houthi-Miliz kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden 3 Menschen getötet und mehr als 80 Menschen verletzt. Der Fernsehsender Al-Masira zeigte Bilder von Menschen, die mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Antwort der Houthis auf den Beschuss des Hafens von Hodeida ließ nicht lange auf sich warten. Ein Sprecher der vom Iran unterstützten Miliz verließ am Abend im Fernsehen eine martialische Erklärung. Die jemenitischen Streitkräfte werden auf diese offensichtliche Aggression reagieren. Wir werden lebenswichtige Ziele des israelischen Feindes treffen. Dabei betonte er, dass der Großraum Tel Aviv innerhalb der Reichweite der eigenen Waffen liege. Tel Aviv und die jemenitische Hauptstadt Sanaa liegen rund 2000 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Am Morgen erklärten die Houthis, sie hätten aus Vergeltung mehrere Raketen auf die israelische Hafenstadt Eilat abgefeuert. Nach Angaben des israelischen Militärs wurde eine aus dem Jemen abgefeuerte Boden-Boden-Rakete abgeschossen, bevor sie israelisches Territorium erreicht habe. Arabische Militärexperten bezweifeln, dass die Houthis tatsächlich zu groß angelegten Angriffen auf Israel in der Lage sind. Der ehemalige jordanische General Fayez al-Duairi sagte am Morgen im Fernsehsender Al Jazeera, die Houthis haben nur 2 Möglichkeiten, auf den Beschuss von Hodeida zu reagieren, mit Raketen oder mit Drohnen. In beiden Fällen verfügt Israel über genügend Fähigkeiten, diese Angriffe abzuwehren, auch dank der Unterstützung durch die USA mit ihrem Flugzeugträger im Roten Meer und durch Großbritannien. Die Houthis werden zwar versuchen, eine Antwort auf Israels Angriff zu finden, aber der Erfolg wird überschaubar bleiben. Die Houthi-Miliz sieht ihre Angriffe auf Israel als Zeichen der Solidarität mit den Palästinensern in Gaza an. Die vom Iran unterstützte Rebellengruppe hat weite Teile Jemens unter ihrer Kontrolle. Nach dem 7. Oktober hat sie immer wieder Schiffe im Roten Meer angegriffen. Sie hat auch wiederholt Drohnen und Raketen auf israelisches Territorium abgefeuert.
Aus Kairo war das Moritz Behrendt. Die internationale Gemeinschaft ist sehr beunruhigt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat alle Seiten zur, so wörtlich, äußersten Zurückhaltung aufgerufen. Ganz ähnlich klingt es auch Saudi-Arabien. Aber die Äußerungen der israelischen Regierung klingen nicht nach Zurückhaltung. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Operation Langer Arm. Diesen Namen hat das israelische Militär dem Luftangriff mit Kampfjets auf die Hafenstadt Hodeida im Jemen gegeben. Erstmals bestätigte die israelische Armee, militärische Ziele der Houthis im Jemen angegriffen zu haben. Es handle sich um einen direkten Vergeltungsschlag, nachdem eine Drohne der Houthis vor 3 Tagen einen Menschen in Tel Aviv getötet hatte, sagte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant und wurde deutlich. Das Feuer, das jetzt in Hodeida brennt, sieht man überall im Nahen Osten. Es sendet ein klares Signal. Die Houthis haben uns mehr als 200 Mal angegriffen. Beim ersten Mal, dass die Houthis einen Zivilisten getötet haben, haben wir sie angegriffen. Wir werden das überall tun, wo es nötig ist. Das wissen jetzt alle im Libanon, in Gaza, im Jemen und anderswo. Wer es wagt, uns anzugreifen, bekommt dieselbe Antwort. Israels Premier Netanyahu wiederholte die Warnung in einer Videonachricht. Ich habe eine Botschaft für Israels Feinde. Macht keinen Fehler. Wir werden uns mit allen Mitteln verteidigen, an allen Fronten. Jeder, der uns Schaden zufügt, wird einen sehr hohen Preis zahlen. So wie die Hamas und die Hisbollah sind die Houthis ein Hauptbestandteil der iranischen Achse des Bösen. Die richtet sich nicht nur gegen Israel, sondern bedroht den Frieden auf der ganzen Welt. Auch an die internationale Gemeinschaft richtete sich Netanyahu. Er erwarte, dass sie mehr gegen den Iran und seine Verbündeten unternehme. Gleichzeitig bedankte sich der Premier bei den USA und den Ländern, die bislang Angriffe der Houthis abgewehrt hatten. Warum Israel die Hafenstadt im Jemen als Ziel für den Luftangriff auswählte, erklärte Israels Armeesprecher Daniel Hagari so. Der Hafen von Hodeida war einer der Hauptlieferwege von iranischen Waffen aus dem Iran nach Jemen. Israels Angriff war nötig und angemessen, um Terrorangriffe der Houthis zu verhindern. Auch vom Militär veröffentlichten Bildern sind israelische Soldaten zu sehen, die einen Kampfjet vorbereiten. In einem Video der Armee hebt ein Kampfjet ab. Der Luftangriff zeige, dass Israel seine Feinde erreichen kann, egal wie weit sie weg sind, fügte Netanyahu seiner Botschaft auf X hinzu. Der Jemen liegt etwa 1700 Kilometer von Israel entfernt. Es handelt sich um eines der am weitesten entfernten Ziele, die das israelische Militär je angegriffen hat, so Armeesprecher Hagari, der betonte,
This was an IDF only action. I want to repeat it.
An diesem Angriff war nur Israel beteiligt. Ich wiederhole, das war nur ein Angriff von Israel. Natürlich haben wir unsere Freunde auf dem Laufenden gehalten. Wir werden unser Volk weiter gegen alle Bedrohungen von nah und fern verteidigen.
From all threats, near and far.
Aus dem Weißen Haus in Washington hieß es, die USA seien weder an dem Angriff beteiligt gewesen, noch habe man diesen mit Israel koordiniert.
Israel zeigt sich entschlossen, auch weiterhin die Houthi-Rebellen im Jemen zu bekämpfen, aus Tel Aviv berichtete Bettina Meyer. Und damit in die USA. Die Frage, ob Joe Biden an seiner Kandidatur festhält oder nicht, die nimmt allmählich skurrile Züge an. Erst hatte es Spekulationen gegeben, er könnte heute seinen Rückzug verkünden, aber jetzt sitzt er ja in Corona-Isolation. Außerdem kommt am Dienstag Israels Premier Netanyahu zu Besuch. Nun heißt es, vorher wird Biden bestimmt nicht hinschmeißen. Nur eines ist sicher, sein Herausforderer Donald Trump ist zurück im Angriffsmodus. Martin Ganselmeier.
Die Kommentatoren waren sich einig, der alte Trump ist zurück. Nur noch ein kleines Pflaster am Ohr erinnerte an das Attentat vor einer Woche. In seiner 2-stündigen Rede gab es keine Spur mehr von Zurückhaltung oder gar Überparteilichkeit. Trump war kämpferisch, polemisch und voller Spott über US-Präsident Joe Biden und die Demokratische Partei. In diesem Moment versuchen die Parteibosse der Demokraten, die Ergebnisse der Vorwahlen zu kippen, um den betrügerischen Joe Biden vom Wahlzettel zu streichen. Empörte sich Trump.
At this very moment, Democrat Party bosses are frantically trying to overthrow the results of their own party's primaries to dump crooked Joe Biden from the ballot.
Während Biden und die Demokraten Trump oft vorwerfen, kein Demokrat zu sein, drehte Trump damit den Spieß um. Die Demokratische Partei ist nicht die Partei der Demokratie, sondern ihr Feind. Sie sind die Partei korrupter Insider.
The Democrat Party is not the party of democracy. They're really the enemies of democracy. The parties of corrupt insiders.
Biden sei schwach und habe keinen Schimmer, was um ihn herum passiere. Und die Demokraten hätten keine Ahnung, wer ihr Kandidat ist, spottete Trump. Den 12.000 jubelnden Anhängern in Grand Rapids im umkämpften Wechselwähler-Bundesstaat Michigan versprach er einen Erdrutschsieg der Republikaner im November. Ganz anders die Stimmungslage, die derzeit bei den Demokraten herrscht. Der an Corona erkrankte Joe Biden hat sich das ganze Wochenende über in sein Privathaus am Atlantikstrand von Delaware zurückgezogen. Die Hoffnung mancher Demokraten, er werde sich freiwillig zum Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen entschließen, erwies sich als falsch. Biden werde nach seiner Genesung nach Washington zurückkehren und auch weiter Wahlkampf machen, sagte die Leiterin seines Wahlkampfteams. Mehrere US-Medien berichten, Biden sei enttäuscht, dass sich Barack Obama nicht stärker für ihn einsetze, und er sei verärgert über Nancy Pelosi, die über Bande seine Ablösung betreibe. Tatsächlich haben sich mittlerweile 35 demokratische Kongressabgeordnete dafür ausgesprochen, dass Biden aus dem Präsidentschaftsrennen aussteigt. Das aber lehnen vor allem die afroamerikanischen Demokraten ab. Einer von ihnen ist der einflussreiche Kongressabgeordnete Jim Clyburn aus South Carolina. Er unterstütze weiter Joe Biden, sagte Clyburn auf CNN. Er ist immer noch im Rennen und er wird unser Kandidat sein, wenn er im Rennen bleibt.
I support Joe Biden. He is still in this race. He will be our nominee. If he stays in the race.
Doch immer mehr Großspender wenden sich von Joe Biden ab. Am Samstag versuchten Bill und Hillary Clinton, zahlreiche Spender davon zu überzeugen, weiter Geld für das Tandem Biden und Harris zu geben. Für viele Demokraten wäre dies der beste Ausweg aus der Sackgasse, wenn Biden den Weg für seine Vizepräsidentin freimachen würde. Kamala Harris ist bestens auf diese Aufgabe vorbereitet, sagte die demokratische Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts. Sie kann die Partei hinter sich vereinen und Donald Trump angreifen.
We have Vice President Kamala Harris, who is ready to step up to unite the party to take on Donald Trump.
Viele Demokraten bezweifeln jedoch, ob die wenig populäre Vizepräsidentin wirklich Donald Trump schlagen kann. Sie fordern einen offenen Prozess, sodass die Delegierten auf dem Parteitag der Demokraten im August die Wahl zwischen mehreren Kandidaten haben.
Joe Biden will weitermachen und Donald Trump verspottet ihn. Aus den USA berichtete Martin Ganselmeier. Wir schauen in die Ukraine. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat nämlich der italienischen Zeitung Corriere della Sera ein bemerkenswertes Interview gegeben. Er denkt darin laut darüber nach, wie der Krieg beendet werden könnte und schlägt dafür ein Referendum vor. Nur so könne Präsident Zelensky die schwierige Entscheidung treffen, ob er den Krieg mit vielen Toten weiterführen wolle oder ob er bereit sei, für Frieden Gebiete an Russland abzutreten. Tatsächlich kommt die Ukraine im Osten weiter in Bedrängnis. Die russischen Truppen melden die Einnahme von insgesamt 3 weiteren Ortschaften. In der Ukraine wühlt die Menschen heute aber noch etwas anderes auf: der Mord an einer nationalistischen Politikerin. Andrea Bär.
Nach der Ermordung der ukrainischen Politikerin Irina Farion geht die Suche nach dem Täter weiter. Generalstaatsanwalt, nationale Polizei sowie der Inlandsgeheimdienst SBU ermitteln und Innenminister Ihor Klimenko stufte die Tat als Mord ein. Es gäbe mehrere mögliche Hintergründe, so Klimenko. Darunter soziale und politische Motive oder persönliche Abneigung. Präsident Volodymyr Zelensky sprach Farions Angehörigen sein Beileid aus und erklärte, auch eine mögliche Verbindung mit Russland würde untersucht. Die studierte Philologin Irina Farion war in der Ukraine äußerst umstritten. Von 2012 bis 2014 saß sie mit Direktmandat für die radikale rechte Svoboda-Partei im Parlament. Im Rahmen extrem nationalistischer Politik sah sie Homosexualität als Krankheit an und fiel unter anderem mit ihrer strikten Ablehnung der russischen Sprache auf. Ukrainisch ist als offizielle Landessprache etabliert. Vor allem im Osten und Südosten leben jedoch Ukrainerinnen und Ukrainer, die weiter Russisch oder beides sprechen. Für diese forderte Farion Gefängnisstrafen, sollte sich das nicht ändern. Außerdem sagte sie, Soldaten, die weiter Russisch sprechen würden, seien für sie keine Ukrainer. Aufgrund solch polarisierender Positionen und Protesten von Studierenden verlor sie vorübergehend ihre Stelle am Polytechnikum in Lviv. Für die Kreml-Propaganda ist die Ermordung der ultranationalistischen 60-Jährigen eine willkommene Steilvorlage. Beim russischen Staatssender RT hieß es, Irina Fajon sei beseitigt worden. Gott habe die Sache auch ohne Russland geregelt.
Aus Kiew berichtete Andrea Beer. Bei uns in Deutschland geht die Diskussion darum weiter, ob die Entscheidung der Bundesregierung richtig ist, amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren. Auch innerhalb der Ampelparteien ist man sich da nicht einig, berichtet Günther Meyer-Eisinger.
Außenministerin Baerbock hält die Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland für richtig. Die Grünen-Politikerin sagte der Funke Mediengruppe, Russland habe sein Waffenarsenal beständig ausgebaut. Dagegen müsse Deutschland sich und seine baltischen Partner schützen. Alles andere wäre laut Baerbock verantwortungslos und naiv. Sie setzt damit eine Spitze gegen SPD-Bundestagsfraktionschef Mützenich. Der hat Bedenken gegen die Stationierung. Er macht sich Sorgen wegen der kurzen Vorwarnzeit bei solchen Waffensystemen. Die Gefahr einer unbeabsichtigten Eskalation sei beträchtlich, so Mützenich. Nach seiner Auffassung ist der Westen auch ohne neue Langstreckenraketen in der Lage, Russland von Angriffen abzuschrecken. Und noch etwas ärgert ihn, dass die Raketen nur in Deutschland stationiert werden sollen. Unter Lastenteilung habe ich bisher etwas anderes verstanden, so der SPD-Politiker wörtlich. Baerbock wiederum verweist darauf, dass derzeit die Ukraine für den Frieden in Europa kämpft. Der russische Präsident Putin wolle Angst schüren und Druck ausüben, so die Außenministerin. Und weiter, Russland ist derzeit die größte Sicherheitsgefahr für uns und unseren Frieden in Europa. Den bisher bekannten Plänen zufolge sollen ab 2026 unter anderem Tomahawk-Marschflugkörper mit einer Reichweite von 2500 Kilometern in Deutschland stationiert werden. Daneben Luftabwehrraketen und neu entwickelte Hyperschallwaffen.
Günther Meyer-Eisinger berichtete, die Union unterstützt die Pläne zur Stationierung der amerikanischen Raketen in Deutschland. Ihr Außenpolitiker Jürgen Hart fordert im Interview der Woche des Deutschlandfunks die Bundesregierung auf, ihre Rüstungsausgaben besser zu planen.
Wir haben ja in der Vergangenheit manchmal die Situation gehabt, dass wir mehr Geld im Haushalt hatten für Investitionen in Rüstungsgüter, dieses Geld aber nicht ausgeben konnten, weil zum Beispiel das bestellte Rüstungsgut, denken Sie an den A400M-Transportflugzeug oder an den Transporthubschrauber oder an den Panzer Puma, weil diese Geräte nicht rechtzeitig zugegangen sind, haben wir natürlich auch keine Rechnung bezahlt. Und es wäre ja dann klug gewesen, dieses Geld komplett aus dem Haushalt, in dem es ja bereits vorgesehen war, zu nehmen und in Folgenhaushalte zu verlagern, so nach dem Motto, die Bestellung kommt ja, sie muss dann auch bezahlt werden. Und wenn es 2 Jahre später ist, dann nehmen wir halt in 2 Jahren das Geld, was wir heute dafür reserviert haben. Das ist haushalterisch in Deutschland ziemlich schwierig. Ich glaube, da brauchen wir eine höhere Flexibilität und die eben diesen Beschaffungsrhythmen ein bisschen besser entspricht.
Das gesamte Interview der Woche mit dem CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart hören Sie in der Deutschlandfunk-App. Streit gibt's in der Ampel nicht nur über amerikanische Raketen, sondern auch immer noch um den Haushalt. Und auch die Kritik aus der Wirtschaft wird lauter. Der Wachstumspakt bringt ihr zu wenig Wachstum, berichtet Jörg Münchenberg.
Die führenden Wirtschaftsverbände hierzulande sind mit dem geplanten Wachstumspaket der Bundesregierung weiterhin nicht zufrieden. So sagte jetzt der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände Rainer Dulger der Nachrichtenagentur dpa, viele Ideen der Koalition gingen zwar in die richtige Richtung, im Ergebnis sei das aber alles zu wenig. Dulger sprach wörtlich von Reformchen, die dem Ernst der Lage nicht gerecht würden. Ähnlich auch die Einschätzung von Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, sagte ebenfalls der dpa, nur in kleinen Schritten gehe etwas voran, eigentlich wäre ein noch entschlosseneres Handeln möglich. Dagegen hatte gestern Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, in seiner wöchentlichen Videoansprache das Wachstumspaket mit insgesamt 49 Einzelmaßnahmen verteidigt.
Unternehmen wollen investieren und nicht meterweise Anträge ausfüllen. Dafür lichten wir den Bürokratiedschungel und machen mehr Tempo in der Verwaltung. Gleichzeitig verbessern wir Abschreibungsmöglichkeiten, unterstützen innovative Forschung und sorgen für verlässliche Stromkosten.
Insgesamt soll das Konjunkturpaket für ein zusätzliches Wachstum von 0,5% sorgen. Die zusätzlichen Steuermehreinnahmen schätzt die Bundesregierung auf 6 Milliarden Euro. Allerdings müssen die geplanten Maßnahmen erst noch gesetzgeberisch umgesetzt werden. Am vergangenen Mittwoch hatte das Kabinett lediglich die Eckpunkte dafür beschlossen. Lobend heißt es zwar vom BDI, immerhin habe die Bundesregierung den dringenden Handlungsbedarf erkannt. Allerdings zeigte sich Russwurm auch skeptisch bei der Umsetzung, gerade nach den Erfahrungen mit dem sogenannten Wachstumschancengesetz. Ursprünglich hatte Finanzminister Christian Lindner, FDP, hier Entlastungen in Höhe von rund 7 Milliarden Euro vorgeschlagen. Nach Widerstand in den Ländern wurde das Maßnahmenpaket auf 3,2 Milliarden Euro zusammengestrichen. Arbeitgeberpräsident Dulger wiederum forderte eine deutliche Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, auch durch weitere Entlastungen der Bürger. Genau das aber habe die Bundesregierung geplant, hatte Scholz in seiner Videoansprache betont.
Mit dem Abbau der sogenannten kalten Progression und anderen Maßnahmen entlasten wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler allein 2025 und 2026 um 23 Milliarden Euro. Und wir machen Arbeit finanziell attraktiver. So können Arbeitgeber mehr Arbeitszuschläge zahlen, ohne dass der Staat einen Teil davon einbehält. Und wer seine Rente freiwillig aufschiebt, wer seine Erfahrung im Betrieb weiter einbringen will, der kann seine Rentenbeiträge direkt ausbezahlt bekommen.
Dennoch sind einige der geplanten Maßnahmen auch innerhalb der Koalition umstritten. Bei den Grünen gibt es Bedenken, selbst Gutverdienende steuerlich zu entlasten. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, hat wiederum Einwände gegenüber dem Vorhaben angemeldet, ausländische Facharbeitskräfte vorübergehend steuerlich zu schonen, um sie nach Deutschland zu locken.
Die Wirtschaft kritisiert den Wachstumspakt der Ampel. Aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio war das Jörg Münchenberg. Für Menschenrechte viele gemeinsam stark. Das ist das Motto der Pride-Parade in Köln zum Christopher Street Day. Schon seit Freitag gibt es in der Kölner Innenstadt Demos, Konzerte und Podiumsdiskussionen zu Rechten von queeren Menschen. Und heute dann eben die Parade durch die Stadt, eine der größten Europas. Die Veranstaltenden sprechen von 1,4 Millionen Teilnehmenden. Jochen Hilgers berichtet.
Köln lieferte beeindruckende Zahlen. 60.000 Teilnehmende, wohlwollend geschätzt rund 1 Million Menschen am Zugweg, die sich auch von zwischenzeitlichen Gewittergüssen nicht erschrecken ließen. In ganz kurzen Worten brachte Uwe aus Dortmund auf den Punkt, was vermutlich viele heute dachten.
Ich bin da für Akzeptanz. Toleranz reicht mir nicht mehr. Das war vor 20 Jahren.
Der Cologne Pride war auch in diesem Jahr hochkarätig besetzt. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas nahm genauso teil wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der ist zwar Stammgast in Köln bei der Parade, heute aber sagte er:
Die Cologne Pride ist für mich ein sehr wichtiges Ereignis, aber sie ist diesmal noch wichtiger als sonst, weil wir sehen, dass die Rechte von queeren Menschen immer stärker eingeschränkt werden, sogar in Deutschland. Übergriffe, Angriffe, Hass, Intoleranz nehmen zu. Es sollte auch noch eine Demokratieveranstaltung. Die Rechte der queeren Menschen werden immer zuerst eingeschränkt, wenn die Demokratie in Gefahr ist. Dagegen müssen wir demonstrieren.
Die Kultusstaatsministerin Claudia Roth weitete den Blick auf die globale Situation.
Menschenrechte sind universell gültig, sie sind unteilbar. Und LGBTIQ sind eben auch Menschen und ihre Rechte werden weltweit angegriffen. Und das nimmt zu. Und deswegen ist dieser Tag nicht nur ein Feiertag, ein Festtag, sondern auch ein kämpferischer Tag, wo wir den Demokratiefeinden, Rechtsstaatsverächtern, den Hassern und Hetzern unsere Kraft und unseren Mut und unsere Leidenschaft für die Demokratie einzutreten, entgegensetzen.
Dazu passte, dass neben anderen auch eine queere Afghanin die Parade anführte. Eileen sagte, es sei toll, in Köln zu sein und sie informiere die Menschen über ihre Situation.
Right now I think it's great to be here, you know, and like inform people about the situation of Afghanistan, especially queers.
Die Afghanin zeigte sich beeindruckt von der Solidarität. Mit in der Parade war auch die Band Tokyo Hotel, die gestern Abend bei ihrem Konzert auf dem Heumarkt frenetisch gefeiert wurde.
Von der Pride-Parade zum Christopher Street Day in Köln war das Jochen Hilgers. Wir blicken jetzt noch kurz nach Südamerika, nach Peru. Dort lebt mitten im Amazonas das Volk der Mashcopiro. Sie sind eines der letzten vollkommen von der Außenwelt abgeschotteten indigenen Völker. Jetzt aber könnten sie bedroht sein. Oliver Neuroth.
Die Mashcopiro sind die größte isolierte indigene Gemeinschaft der Welt. Etwa 750 Menschen leben von der Außenwelt abgeschnitten im Amazonas-Regenwald an der Grenze zwischen Peru und Brasilien. Die Mashkupiro wollen keinen Kontakt zu anderen Menschen. In den vergangenen Jahren haben sie immer wieder Pfeile auf Touristengruppen geschossen, die sich ihnen genähert hatten. 2015 starb ein Mann durch einen Pfeilschuss. Vertreter von indigenen Organisationen warnen nun, die Mashkupiro seien in Gefahr, weil eine größere Gruppe von ihnen in einem Gebiet gesichtet wurde, in dem Bäume geschlagen werden sollen. Die indigenen Vertreter fordern daher die peruanische Regierung auf, die Holzfällarbeiten zu verbieten. Und sie warnen, wenn sich Waldarbeiter den Mashkupiro nähern, könnten sie Krankheiten einschleppen. Da das Volk isoliert lebt, sind die Menschen nicht geimpft und haben keine Gesundheitsversorgung.
Aus Brasilia berichtete Oliver Neuroth und jetzt ist Marina Schweizer dran mit dem Sport.
Und wir starten mit dem Event, bei dem es heute schon ein Ergebnis gibt, dem Formel 1 Grand Prix von Budapest. Da hat es heute eine Überraschung gegeben. Der Außenseiter Oscar Piastri aus Australien gewinnt. Das ist ein Doppelsieg für McLaren. Achim Scheu.
Die neue Spannung in der Formel 1 setzt sich auch in Budapest fort. In diesem Fall nicht, weil es mit einer Ausnahme, Verstappen gegen Hamilton 5 Runden vor Schluss, ein Rennen mit spektakulären Überholmanövern war, sondern weil mehrere Teams siegfähige Autos und Fahrer haben. Die Red Bull-Dominanz ist vorbei. McLaren ist das Team der Stunde. Doppelsieg. Oscar Piastri gewinnt das erste Formel 1-Rennen seiner Karriere, den großen Preis von Ungarn vor Teamkollege Lando Norris. Ebenfalls wieder auf dem Podium Mercedes mit Lewis Hamilton auf Rang 3. Platz 5 nur für den dennoch in der WM-Gesamtwertung weiterhin führenden Max Verstappen im Red Bull. Vier Teams, McLaren, Mercedes, Red Bull und Ferrari, machen die Plätze 1 bis 8 unter sich aus. Nico Hülkenberg im Haas kam nicht in die Punkte, nur Rang 13 für den deutschen Piloten.
Und heute läuft auch die letzte Etappe der Tour de France von Monaco nach Nizza und nicht auf den Champs-Élysées von Paris. Das klingt schon exotisch. Und dann auch noch ein Einzelzeitfahren zum Schluss. Das Finale der Tour läuft und ARD-Reporter Moritz Cassalet ist dabei. Was macht das noch mit der Spannung heute?
Ja, für die Gesamtwertung natürlich nicht mehr viel, aber es geht um den Tagessieg und tatsächlich steigt die Spannung schon hier merklich im Ziel in Nizza an, wo wir gerade bei der Formel 1 waren, da wo einmal im Jahr die lauten Formel 1 Motoren dröhnen in Monaco, genau da auf dem Start- und Zielstrich startet dieses Einzelzeitfahren. Fünf Fahrer warten auch auf ihren Einsatz und gleich um Viertel vor geht der Letzte im gelben Trikot, Tadej Pogacar, auf diese 34 Kilometer lange Strecke. Er hat ja mehr als 5 Minuten Vorsprung in der Gesamtwertung, also er darf nur nicht stürzen, er muss gesund nach Nizza kommen, dann wird das Rennen hier zum dritten Mal in Folge gewinnen. Aber wie wir ihn kennen, will er natürlich auch um den Tagessieg mitfahren. Aber die anderen auch. Remco Evenepoel beispielsweise, Zeitfahrweltmeister, geht als Drittletzter auf die Strecke, als Dritter der Gesamtwertung. Dann noch Jonas Vingegaard, der kann das auch richtig, richtig gut. Also das wird ein spannender Kampf um den Tagessieg. Es ist aber auch ein emotionaler Tag. Gerade kommt Romain Bardet ins Ziel, der französische Volksheld, schon mal Zweiter bei der Tour geworden. Der erste Träger des gelben Trikots bei dieser Tour verabschiedet sich mit seiner letzten Tour-Etappe, wird getragen ins Ziel. Genau wie vor ihm heute auch schon Mark Cavendish, der Sprint-Rekordsieger der Tour. Auch die letzte Etappe, also emotional.
Da war er weg, Moritz Cassalet in Südfrankreich. Wir hören ihn gleich nach 19.10 Uhr in Sport am Sonntag noch einmal mit dem Finale. Die deutschen Handballerinnen haben ihre Generalprobe für die Olympischen Sommerspiele gewonnen. Schon heute Nachmittag gab es ein 27:20 gegen Brasilien. Die Männer stehen gerade auf dem Feld gegen Olympiagruppengegner Japan. Frage an ARD-Reporter Thorsten vom Wege. Läuft es bei den Männern ähnlich gut?
Ja, läuft gut bei den Männern, allerdings so ein bisschen ist es Muster ohne Wert. Es steht 28:19, der Testgegner heißt Japan. Das ist deswegen ein bisschen pikant, weil der Asienmeister ja gleich demnächst mal wieder auf die Deutschen trifft. Und gleich demnächst mal wieder heißt im Klartext, kommenden Montag, also Montag in einer Woche, dann bei der Vorrunde der Olympischen Spiele in Paris, dann geht es um Punkte. Und dann geht es also sozusagen ums Eingemachte. Und deswegen sind die beiden Trainer, weder Carlos Ortega, der Erfolgscoach, der Spanische in Japan, jetzt noch sein Pendant Alfred Gislason, der deutsche Coach, bereit, hier alles zu zeigen und alles auszupacken, was man so an Möglichkeiten hat. Folglich ist es ein Spiel, das zwar nicht schiedlich friedlich hier so abläuft, aber bei dem die deutsche Mannschaft schon zeigt, dass sie Herr im Hause ist. 29:19 in diesem Augenblick, also ein 10-Tore-Vorsprung. Das ist ein klarer Ausweis der gewachsenen deutschen Stärke.
Und auch wenn wir jetzt gerade stimmungstechnisch total bei den Männern da in der Halle sind, trotzdem vielleicht nochmal die Frage, ist das Ergebnis, diese 7-Tore-Vorsprung bei den Frauen heute auch sehr leistungsgerecht gewesen?
Ja, ist sehr leistungsgerecht gewesen und macht extrem viel Hoffnung, wie ich finde, weil so wie ich die deutsche Mannschaft heute habe agieren sehen, so habe ich sie wirklich selten agieren sehen und wir sind ja noch nicht in Paris. Brasilien ist Südamerikameister, gespickt mit Mannschaftsteilen, die allesamt in Europa spielen. Also es gibt keine brasilianische Spielerin, die nicht bei irgendeinem Spitzenklub hier auf dem alten Kontinent unterwegs ist. Und da war das schon eine Vorstellung, sowohl im Angriff als insbesondere in der Abwehr, als man eben nur 20 Gegentore zugelassen hat. Die Hoffnung macht auf mehr. Wenn die Deutschen diese Konzentration halten können, dann bin ich mir relativ sicher, haben sie tatsächlich eine Chance, auch die Reise nicht nur nach Paris anzutreten, sondern dann auch weiter nach Lille. Warum? Weil ja die Basketballer und die Handballer die Spielorte tauschen. Basketballvorrunde in Lille, Handballvorrunde in Paris. Dann wird gewechselt, Basketball-Endrunde in der französischen Hauptstadt und die Handballer, die zieht es dann an die belgische Grenze. Und dort werden die K.O.-Spiele ausgetragen. Deswegen wollen natürlich alle nach Paris. Aber das eigentliche Sehnsuchtsziel, das ist gar nicht die Metropole an der Seine. Das eigentliche Sehnsuchtsziel, das heißt Lille.
Danke auch schon mal für diesen Ausblick an Thorsten vom Wege. Und jetzt noch kurz die Meldung, dass das Tennisdoppel Kevin Krawitz und Tim Pütz heute schon gewonnen hat. Das Turnier in Hamburg, auch eine Generalprobe für Paris. Alexander Zverev steht noch auf dem Platz im Tiebreak, gerade im Endspiel.
Danke, Marina Schweizer. Um 6:55 kommentieren wir das Urteil gegen den Journalisten Ivan Gershkovich in Russland und die Folgen. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.